sind wir schon lange nicht mehr da. Das ist dann ein bisschen weniger ruhig als bei dir auf dem Land.
Es ist Bonjour Tristesse ist am passieren, finde ich.
Was? Bonjour Tristesse?
Bonjour Tristesse.
Was ist das?
Das Buch.
Okay, wow.
Aber abgesehen davon ist es einfach die Realität gerade, weil schau mal raus.
Es ist grau. Es hat bis vor kurzem noch die dicksten Schneeflocken geschneit, die ich jemals in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe.
Es ist auch einfach der 53. Januar. Es ist wirklich...
Gleich ist es geschafft. Gleich ist es
wobei,
geschafft.
Wobei, wenn die Perlen den Podcast hören, ist nicht im Januar, dann ist der 1. Februar.
Mhm. Dann ist ein Zwölftel
aber
vom Jahr
durch. Aber wir sind ganz transparent, wir nehmen auf am 30. Januar.
Freitag. Übrigens, apropos Buch, ich habe mir tatsächlich wieder mal vorgenommen, ein Buch zu lesen.
Nein!
Ja.
Was ist passiert? Geht es dir gut? Hast du Fieber?
Ich bin einfach nur nicht dazu gekommen, um es zu kaufen.
Aha! Du bist gar noch nicht in Besitz
Nein,
vom Buch.
Nein, ich bin noch nicht im Besitz.
Du bist einfach erst mit dem Gedanken dort, dass
genau.
Du würdest gerne ein Buch lesen.
Ich habe mich geistig damit auseinandergesetzt, dass ich das Buch kaufen und das möchte ich lesen. Es ist das Buch von Hans-Peter Berni. Und ich,
ja, das ist der. Warte mal, da klingelt etwas.
Das war ein Doc-Filmer, ganz,
stimmt,
ganz lang.
Der hat jetzt genau, logisch, natürlich.
Genau, ja. Und der hat ein Buch geschrieben mit all seinen Erlebnissen, die er hatte während diesen ganz vielen Jahren, wo er eben Dokumentarfilm gemacht hat für das SRF. Zum Beispiel war er ja der, der.
Bis nein.
Ja, genau.
Ich bin. Warte, wie gut schon wieder? Was sagt er schon wieder? Ich möchte euch ganz klar vor Augen führen, dass ich zu den Besten in diesem Bös nein gehöre. Nicht irgendwie so.
Irgendwie so, ja.
Ich liebe es.
Typ, der begleitet hat. Oder er hat auch einen Mann begleitet, der Sterbehilfe damals in Anspruch genommen hat in unserem Land. Und der Hans-Peter Berni, ich bin immer ein grosser Fan von seinen Docs und habe gefunden, das ist jetzt doch wieder mal ein Buch, das ich gerne würde lesen.
Das finde ich schön. Genau. Das finde ich ganz toll.
So, wollen wir anfangen?
Legen wir los.
B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von der Jennifer Bossart und der Michelle Biri.
Hallo Perle.
Hi Perle.
Heute kann ich wieder mal sagen, herzlich willkommen an meinem Küchentisch.
Ich hatte so Freude, weil ich bin vorhin auf deinem WC gesehen und habe wieder in den Genuss gekommen von deinem 15-lagigen WC-Papier. Und ich habe gedacht, die guten alten Zeiten.
Als ich wusste, dass du kommst, habe ich das extra noch gepostet. Meine Gäste von den letzten 5 Monaten mussten mit einlagigem WC-Papier zurechtkommen.
Dann fühle ich mich ja so fest, gell. Nein, es ist schön, wieder mal an deinem Küchentisch zu sitzen.
Ja, weil wir sind heute zu baden gewesen. Wir sind zusammen zu baden. Es war sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch so eine wallige mehr drin.
Ich bin so ein bisschen müde, muss ich jetzt sagen. Aber ich bin schon die ganze Zeit müde. Also ich finde, es ist so, ich weiß nicht, wie es dir und euch und allen geht, aber also Müdigkeit ist einfach momentan mein Grundgefühl.
Gut, muss ich sagen, du bist müde geboren, du bist immer müde, außer wenn du schlafst, dann geht's.
Dann geht's gerade.
Nein, ich bin gar nicht müde. Ich habe so eine Arbeitstierwoche hinter mir. Ja, ich habe ganz viel los. Die Woche habe ich irgendwie zugeschaufelt mit Arbeit. Habe nochmal einen Workshop gehabt. Mhm. Begalaxis, den ich durfte geben, wo ich mit Menschen durfte zusammenarbeiten, die vor der Kamera stehen. Ich fange nochmal an.
Super.
Zum Glück machen wir nichts mit Reden.
Hast du es so präsentiert?
Total geeignet für Coachings. Genau, ich durfte Leute coachen, die Produkte testen für Galaxus und das vor der Kamera. Und das ist mega, sind immer sehr herzige Begegnungen. Du weißt, ich bin dann immer sehr auch nervös, bevor ich an die Coachings hergegangen und sind aber immer sehr tolle Gruppen, auch das mal. Und dann ist eine junge Frau zu mir gekommen und hat mir nachher dann gesagt, hey, weißt du, normalerweise habe ich immer mega Mühe und bin immer mega nervös, wenn ich vor fremden Leuten quasi muss vor der Kamera performen. Und du hast mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das nicht kann. Und das
bist
ist mega
du dich
schön
gewesen. Jetzt in den ersten 5 Minuten von diesem Podcast Loben. Schon am Anbiedern und am Anpreisen als Coach, den man kann buchen kann?
Für Auftrittskompetenz.
Auf michelbiri.ch.
Hallo?
Hallo.
Das wird dann also eine Dauerwerbesendung, wird der Podcast. Kennzeichen.
Das nein, aber nein, es freut mich, dass du eine schöne Erfahrung hast.
Und ich konnte dann, wie ihr auch können sagen, hey, und auch wenn du noch nervös bist, ist es trotzdem völlig okay, weil ich bin auch nach 20 Jahren immer noch so ein Mühe. Aber ich glaube, das ist ja, weil einfach einem das wichtig ist, was man macht. Und da gehört eine gewisse Grundnervosität, finde ich, auch nach ganz vielen Jahren immer noch dazu, dass die nicht einfach so scheißegal
ist. Und ich finde es auch völlig gesund, wenn man den Anspruch an sich hat, dass man das, was man gerne macht und was man auch gegen Geld macht, irgendwie gut macht. Mhm. Oder?
Ja.
Finde ich. Von sehr dem gut. Her. Well done.
Was hast denn du für schöne Erlebnisse gehabt diese Woche?
Schöne Erlebnisse, es geht ehrlich gesagt. Ich habe einen ganzen Tag im Spital verbracht, in der Cafeteria. Meine Schwester ist operiert worden. Mhm. Und bei uns hat sich das langsam so einbürgert, dass dann die ganze Family im Spital wartet, bis alles gut gegangen ist. Und
ja, das ist aber sehr, sehr schön.
Ja, da haben wir in der Cafeteria haben wir, ganz viel Zeit verbracht und gewartet und gewartet und gewartet.
Haben wir auch Prosecco getrunken? Maus,
nein, aber die hätte so lange müssen warten und die hätte ja die ganze Zeit nüchtern sein. Während wir einmal die ganze Cafeteria durchdegustiert haben, hat die Arme müssen in ihrem Zimmer warten, bis sie endlich drankommt. Und hat nicht auf Wasser trinken und hat müssen, weißt du, ja, also.
Das ist ganz grausam.
Ganz grausam.
Das ist grausam. Ich habe mal, als ich das erste Mal in meinem Leben eine Darmspiegelung machen musste, das war relativ früh, als ich eine Morgenshow gemacht habe bei Radio Argovia und sehr ungesund gelebt habe. Und ja, irgendwie durch das nachher eine Darmentzündung bekommen habe, weil halt wirklich so völlig aus dem Rhythmus gefallen mit dem Morgen um 3 Uhr aufstehen und dann morgen um 9 Uhr, es ist irgendwie ein ganzes Menü.
Ja.
Also es hat irgendwie meinen Körper komplett nicht können handeln und durcheinander durchgebracht. Und dann musste ich eine Darmspiegelung machen und die auch müssen machen, irgendwann am Nachmittag.
Ja.
Und du darfst einfach den ganzen Morgen nichts essen. Und das ist wirklich, ich werde steinhässig, wenn ich nichts esse.
Keine Ahnung, wie man das gemacht hat. Also wirklich, ich finde das ganz furchtbar.
Weißt,
und ich habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich eben in der Cafeteria mit halt der Rest der Familie am Warten und mir wirklich dort... Also dort gehst, ich habe angefangen mit einem Vermicelli und dann es ist wirklich kreuz und quer, habe ich mich dort durchs Buffet gegessen.
Ich habe damals einfach, wo ich eben nichts essen durfte, bis zu dem Termin, dann habe ich daheim an Schokoli geschleckert. Wir haben so die Schokoli-Rollen, das sind so die...
Was ist Schokoli?
Schokoli sind so die Guetzli, die oben und unten Biskuit haben und in der Mitte so Schoki.
Mhm. Okay, ja.
So eine rote Rolle, so runde Teile.
Okay, ja.
Und da habe ich einfach angefangen, an denen schlecken. Das hat mir dann das Gefühl gegeben, dass ich so ein bisschen etwas zwischen den Zähnen habe. Mega schlimm. Trauma.
Ja,
aber es ist alles gut gegangen.
Es ist zum Glück alles gut gegangen, ja. Aber es ist so ein bisschen so vom Gefühl halt immer. Ja. Macht man sich halt gleich immer Sorgen, gell?
Logisch. Findest du nicht Spital mega ein schlimmer Ort?
Lustigerweise nein. Ich hab mir das mega oft überlegt, wie du hast mir das mal gesagt hast, dass das für dich immer so schlimm ist, in einem Spital zu sein. Ich habe das nicht, obwohl ich es hat Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich sehr viel Zeit im Spital gebracht habe, wegen einer angehörigen Person, die sehr schwer krank war und wirklich auch, also eben, ich hatte wie auch den Grund, ein Spital mit etwas Negativem zu verbinden. Mhm. Aber komischerweise gibt mir das Spital eben immer irgendwie ein Gefühl von Sicherheit im Sinn von, ich habe das Gefühl, da bin ich. Von allen Orten, wo man jetzt gerade sein könnte, ist das der sicherste. Und das gibt mir irgendwie so ein bisschen Zuversicht.
Falls du würdest irgendwie in Ohnmacht fallen, wäre gerade eine ganze Mannschaft da, die ich könnte beatmen.
Absolut.
Das stimmt.
Ja. Und ich finde, das ist irgendwie, für mich hat das eher etwas Beruhigendes. Und ich finde es auch spannend. Ich finde es wahnsinnig spannend. Es hat ja ganz viele verschiedene Menschen. Das ist ja wie am Flughafen. Da gibt es alles.
Gut, hast, das hast du natürlich du in der Kantine gut
so
können beobachten.
So viele Emotionen, wo an einem Ort, also weißt du, von irgendwie lockeren Gesprächen über total traurig, über frischbackene Eltern. Es sind so viele Emotionen. Es ist so eine geladene Stimmung. Spannend. Ich finde es ein spannender Ort, das Spital.
Einmal die ganze emotionale Bandbreite.
Ja, voll.
Stimmt, das ist wie am Flughafen, wo Abschied genommen wird, wo Leute wieder begrüßt werden. Ja. Das stimmt.
Ja, und sie haben irgendwie gerade so ein Mitarbeiterfest noch gehabt. Es war so lustig. Wir sind ja bis zu oben spuck, sind Cafeteria schon fast zugegangen. Und haben sie dort irgendwie uns vom einen Ort verscheucht, weil sie haben müssen aufbauen für, glaube ich, irgendein Mitarbeiter-Apero-Fest oder so, wo nachher irgendwann der Mikrofontest angefangen hat.
Ein Test?
Und dann
hallo, eins, zwei.
Hallo, eins, zwei, eins, zwei. Hallo, hallo, hört ihr mich? Hallo, hört ihr mich? Und er hat wirklich die ganze Cafeteria zugelassen. Ich glaube, ihr ist das nicht bewusst gewesen.
Dann hättest du doch können auf die Bühne und noch geschwind ein kleines Coaching machen.
Aber das wollte ich dich mal fragen. Du, an so Moderationsjobs gibt es doch auch immer Mikrofontest. Also sie sagen dir doch auch immer, kannst einfach reden.
Ich habe gerade sagen.
Was erzählst du denn? Ich hasse die Situation so fest, weil ich bin mir nie sicher, soll ich jetzt einfach meine Moderation üben, was ich aber auch komisch finde. Mhm. Weil natürlich bereite ich meine Moderation vor und so, aber ich finde es irgendwie komisch, das einfach so ins Leere zu brabeln. Also Dann fange ich an und sage, okay, also ich fange dann an zu beschreiben, was ich sehe
ja.
und was passiert. Mhm. Das ist jetzt so meine
Bewältigungsstrategie. Da vorne hat es zwei leere Stühle.
Mit dem absoluten Cringe-Moment, wo das ist jeweils.
Ich finde es auch grausam.
Da vorne hat es leere Stühle, aber macht euch keine Sorgen, in ein paar Stunden ist da Rappel voll und dann, meine Damen und Herren, dann geht es aber so richtig ab. Dann mache ich Folgendes und dieses und jenes und dann, so probiere ich das irgendwie zu überbrücken. Aber ich schwitze Blut.
Aber das ist ein guter Tipp, einfach beschreiben, was gerade passiert. Yeah. Weil ich habe es gerade letzte gehabt, als ich Ende Dezember bei das Zelt moderiert habe, der Schweizer Musikabend, wo ich auch schon davon erzählt habe. Und wenn ich nur schon du kannst dann so einen Ablaufplan mhm. über, wenn welche Musikerinnen, Musiker Soundcheck machen ja. und dann steht irgendwann eben halt auch Soundcheck-Moderationsperson. Ja. Und dann denke ich immer so, oh nein, wieso haben sie es nicht vergessen? Sie wissen ja, dass das Mikrofon funktioniert, aber logisch, sie müssen halt noch pegeln. Genau, mhm. die Lautstärke wird nicht...
Und am Hall. Also genau. Es sind so ganz viele Sachen. Und es geht einfach manchmal ellenlang.
Wirklich, und dann bin ich dort auf die Bühne gestanden und ich glaube, der Remo Vorher ist gerade reingekommen, mhm. der Ritsch ist irgendwo in der Halle. Es hat schon hure viele Leute in dieser Halle rein ja. und es ist dann... Ich habe mich dann wirklich fast ein bisschen geschämt und ich habe dann einfach... ich habe dann meine Kärtchen genommen und hat dann einfach so den ersten Teil von meiner Moderation mal durchgemacht.
Aber ich finde das dann nicht blöd, weil dann alle schon gehört haben, was du vorbereitet hast.
Ja, aber irgendetwas muss ich machen.
Ja, ich weiss. Ah, aber apropos Remo Vorher, da hat man noch geschrieben übrigens, weil wir ja das letzte Mal den Karaoke-Ausgang angesprochen haben. Mhm. Und er hat gesagt, er hat das total witzig in Erinnerung und gerne wieder.
Ja, also wir haben ja nicht gesagt, dass es nicht witzig war.
Nein, ich habe doch gesagt, ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ja. Nachher, weil ich das Mikrofon so an mich gerissen habe.
Ja, aber das können wir sehr gerne wiederholen.
Ja, unbedingt.
Apropos Musik und Karaoke. Wir sind ja drauf gekommen, weil wir gefragt haben, was wäre das Talent, das du zu wetten, das könntest gehen.
Ja,
und dann habe ich gesagt, Musikrate, genau. Also Anfang von Songs oder Songs relativ von Anfang her können erkennen. Und auf das aber haben wir so viele Leute geschrieben auf Instagram oder Facebook und haben gesagt, hey, wir haben das richtige Spiel für dich. Hitster.
Das habe ich im Fall auch gelesen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, zu recherchieren, was das ist.
Mhm. Es ist mega lustig, weil ich habe das Spiel kurz vor dem Silvester tatsächlich gekauft. Aha. Eigentlich für den Silvesterabend. Wir sind dann aber irgendwie an dem Abend nicht mehr dazugekommen, zum Spielen. Yeah. Und jetzt haben wir es aber im Januar, haben wir schon vier Spiele gemacht, wo wir Hitster gespielt haben. Und das ist so ein gutes Spiel.
Okay. Weil, also um was geht es oder wie funktioniert
es? Es geht um Musik. Du hast Karten, dort sind Songs drauf. Mhm. Und die Jahrzahlen, wenn die Songs rausgekommen sind. Und du hast aber wie hinten auf der Karte einen QR-Code. Mhm. Und dann tust du dann scannen. Mit dem Nattel, den du nebenan hast, tust du quasi den Song abspielen. Und du weißt aber nicht, was für ein Song das es ist. Also wie der heisst, von wem das er ist. Du musst dann einfach herausfinden, in welchem Jahr ist der Song rausgekommen. Da ist so ein Zeitstrahl vor dir mit Karten von den Runden vorher, die gelaufen sind. Du musst zuordnen, wo kommt er ungefähr auf dem Zeitstrahl her.
Okay.
Und wer quasi zuerst 10 Songs richtig sortiert hat, ja. Hat gewonnen.
Also jeder, der mitspielt, hat seinen eigenen Zeitstrahl.
Genau. Ah, okay. Und du hast Songs von irgendwie 1950 bis 2023.
Was ist so, machen wir ein Beispiel für einen Song, der kommt?
Spice Girls, Stop. Stop right now.
Okay, ja. Yeah.
Und dann musst du sagen, das könnte jemand sein.
1998.
Ja, das stimmt, glaube ich. Nein! Ich glaube, es ist 1998. Ja, ich glaube, es ist 1998. Oder Toploader Dancing in the Moonlight. Dancing in the Moonlight. Und dann wird es dann schon schwierig, oder? Dann hast du 1998 Spice Girls. Toploader Dancing in the Moonlight ist 2000.
Ah, wirklich?
Ja, voll.
Das ist jetzt gerade dein Gesicht vorher.
Und wenn du dann halt Songs ziehst, die mega nahe aufeinander oben sind, ist es dann mega schwierig, um die halt richtig zuordnen. Ist natürlich einfacher, wenn irgendwie einer aus den 50er kommt und nachher einer aus dem Jahr 2021 oder so.
Okay, okay, und, spannend. Das müssen wir auch mal spielen, in dem Fall.
Ja, und das ist halt, also du merkst dann halt einfach, wie verbindend Musik ist. Es kommen dir so viele alte Songs wieder in den Sinn. Es werden irgendwie Erinnerungen am Tisch geteilt, wo Leute erlebt haben zu diesen Songs. Und wirklich so, also Kollegen, ich war gestern da gewesen, zum Prosecco trinken, die Andrea, auch eine Perle, die immer zulässt. Und sie ist jetzt nicht die, die sehr gerne Spiele macht. Und sie hat dann sogar gefunden, doch.
Das ist lässig.
Ja, das ist lässig.
Aber ist sie nicht auch eine Radiodante wie du? Eine ehemalige Radiotante.
Sie ist immer noch Radiotante, aber noch sie ist hinter den Kulissen.
Ah, okay. Aber trotzdem.
Aber Dara Masi war auch dabei. Gewesen,
voilà.
Auch Radiotante. Und das haben wir natürlich im Blut. Das diese Jahreszahlen. Gut, wir haben uns natürlich auch jahrelang mit diesen Songs auseinandergesetzt.
Ja, hoffentlich auch.
Und wissen so, wenn ungefähr welcher Song rauskommt.
Das kann also ich cool, das machen wir.
Sehr empfehlen. Hitster heisst das Ganze. Danke vielmals auf jeden Fall allen, die da irgendwie fleissig geschrieben haben und mir das mitgeben. Wir freuen uns sowieso immer
voll
über und Kommentare.
Ich habe das letzte Mal gesagt, dass es jetzt so ein bisschen an Lancierung geht von einzelnen Projekten. Mhm. Ist alles wieder ein bisschen verschoben worden. Es kommt ein bisschen später, aber es kommt. Habe ich wollte sagen. Wegen Sachen, die noch nicht ready sind, Webseiten, TikTok, frag mich nicht. Alles Mögliche. Mhm. Aber
es wird dann nicht langweilig.
Nein, es wird mir nicht langweilig. Und ich bin im Fall fest am Arbeiten schon. Also es ist nicht so, dass ich da einfach eine ruhige Kugel schiebe.
Wo ist denn eigentlich dein Kind heute?
Ja. Hey, das ist im Fall auch so etwas. Also ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet, aber ich finde es im Fall mühsam. Ja. Es ist wirklich mühsam. Ich denke, ich bekomme immer so, wenn ich etwas mal kurz mache, mal eine Stunde nicht bei meinem Kind bin, bekomme ich schon die ersten Fragen. Hey, wo ist dein Kind heute? Und wer schaut auf dein Kind? Da denke ich mir so, was glaubst du?
Keine Angst, wir können die Warnung geben, sie ist unten im Auto.
Im Kühlschrank. Nein, aber ich denke mir einfach so, niemand fragt meinen Mann,
wenn
er noch jemand ist, fragt niemand, hey, wo ist eigentlich dein Kind? Mm. Ich finde das sehr, keine Ahnung, in einer Gesellschaft, wo wir alle gerne gleichgestellt sind und irgendwie über Feminismus geredet wird und darüber, dass man sich möglichst einen guten Partner sucht. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall einfach einen guten Partner gesucht und habe eine gute Aufteilung und ich finde irgendwie, für mich ist das irgendwie einfach, ja, ich weiß nicht, ich finde es komisch, wenn man das...
Ja.
Ja. Das du, jeder, wie er will und was er will. Und
sie lebt und gedeiht. Ja.
Gut oder prächtig.
Sehr schön. Ich habe noch einen kleinen Tipp dir mitgebracht.
Oh!
Wie hast du so mit Boybands gehabt? So
ich bin in den 90er? Ein sehr grosser Backstreet Boys Fan gewesen. Also ich war vor allem Fan von Nick Carter. Mhm. Respektive, ich war ein bisschen in ihn verliebt gewesen, weil er auch so einen schönen Mittelscheitel hatte und so blonde gerade Haare. Und das habe ich ganz toll gefunden. Mhm. Und früher war es so, dass ich habe ältere Cousins und Cousinen. Mhm. Sie sind...
Ah, von denen hast du schon mal erzählt, die haben Cousinen, oder? Wo...
Genau.
Was ist sie?
Kelly Family.
Ah, Kelly Drum.
Genau. Aber sie und meine Cousin, sie hat noch zwei Brüder, die haben auch früher mit Nachbarn und Freunden von der Familie, ist es immer so ein bisschen darum gegangen, sie haben immer so Shows gemacht. Mhm. So Backstreet Boys Shows, wo sie dann so performt haben.
Also wo sie dann,
für die Eltern und
wo
so.
Wo sie die Nachbarn dazu genötigt haben, zum schauen.
Ja, oder einfach, also die Nachbarkinder haben auch mitgemacht. Mhm. Weil ich ja relativ viel jünger war, habe ich es vor allem einfach immer in Background geschafft. Also manchmal habe ich dafür Background-Sängerin sein, manchmal habe ich dafür Background-Tanzerin sein.
Aber immerhin
habe ich
jedem seine Rolle.
Dabei sein. Ja, dabei ist alles. Genau. Und das sind so ein bisschen meine Erinnerungen. Ich hatte so eine Videokassette früher mit einem Backstreet Boy Konzert. Das habe ich irgendwo an einem Floh mitgezogen und das habe ich ganz gerne
gehört. Was? Das habe ich also leider nie gehabt.
Und NSYNC habe ich auch toll gefunden, aber nie so fest wie Backstreet Boys. Ja, das sind so meine Boyband.
Ja.
Boyband.
Gut, es gibt ja eigentlich gibt es ja nur eine wahre Boyband und das sind eben Backstreet Boys, wo übrigens... haben wir gerade eine Freundin von mir geschickt, wir gehen sie schauen auf Deutschland. Im Herbst kommen irgendwie mehrere Konzerte in Deutschland.
Das habe ich auch erst gerade mitgekriegt, aber ist das nicht erst gerade passiert?
Ja, also erst gerade haben sie beim Opening von einem Skigebiet mit dabei gewesen, Sölden, echt.
Ich weiß nicht, aber irgendwann mal ist so ein grosses Comeback Backstreet Boys und seitdem habe ich irgendwie das Gefühl, ist Albert irgendein Konzert.
Also wir sind ja vor anderthalb Jahren, sind wir sie schauen an einem Festival in Deutschland. Genau.
Und sind dort alle wieder dabei?
Es sind alle mit dabei, alle fünf in der Originalbesetzung. Also zum Teil sind sie ja mal nur zu viert unterwegs gewesen, aber mittlerweile sind sie tatsächlich, im Gegensatz zu anderen Boybands, die ja auch irgendwelche Comebacks gegeben haben, sind bei den Backstreet Boys tatsächlich alle fünf mit dabei.
Und darf ich noch eine Frage, wie ist das mit, also weißt du, das sind ja vor allem auch sehr fest dafür bekannt gewesen, dass sie sehr viel getanzt haben.
Also weißt du, wenn sie 40 sind, können sie jetzt nicht tanzen.
Nein, aber es ist sehr, also so Shows sind sehr physisch gesehen. Wie ist das jetzt?
Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein Sauerstoffzelt hinten
im Backstage haben. Ja, nein, vielleicht machen sie ein bisschen weniger Performance oder ein bisschen weniger, ich weiß doch auch nicht.
Du kannst vergessen, die machen immer noch die gleich guten Boybands. Die ganzen Choreos. Die guten Moves. Ja.
Vielleicht brauchen sie noch einen Background-Dance.
Das wäre mein Job. Hey, ich kann immer Boyband-Mitglied werden. Wir haben nicht
nur eine, wir können beide kommen.
Ja, das stimmt. Gut, ich wollte nicht im Background, also ich wollte lieber wenden. Du
bist sechste Mitglied.
Ja, sicher. Am Front.
Was wäre denn dein, was wär denn so die Dinge? Also weißt du, jedes Backstreet Boy-Mitglied hat doch irgendwie so ein bisschen wie so eine Charaktereigenschaft, eine Rolle, genau. Was war so deine Rolle?
Keine Ahnung, das musst
du
sagen.
Der Lustige?
Ich bin der Lustige.
Mische, the funny one.
Gut, das ist bei den Backstreet Boys, gab es schon den Brian.
Ja, das stimmt.
Aber es mag sicher auch zwei Lustige vertragen.
Das ist man bei den halt raus, gell?
Ja.
Okay, gut.
Habe ich dir nie erzählt, wo wir extra mal auf Locarno gefahren sind für das Backstreet Boys Konzert? Nein, wir sind, also Backstreet Boys sind nach langem wieder mal in die Schweiz gekommen. Mhm. Das ist, wann ist das gewesen? Meine Kollegin ist irgendwie im wirklich zwei vor Kreissaal gewesen.
Aber also das ist anno dazumals gewesen?
Nein, nein, das ist, also, was hast du das Gefühl, meine Kollegin ist mit 12 Mutter geworden? Nein, wir sind schon erwachsene Menschen gewesen. Sie ist vielleicht vor etwa...
Hast du ja erwachsene Freunde gehabt? Ich weiss auch.
Nein, okay. Der Marlon ist 12, wird 12. Es war 2014 gewesen, genau. Weil das war im Juli gewesen und im August ist ihr Kind auf
die Welt gekommen. Das war auch schon fast an und dazumals.
Ja, das stimmt. 12 das ist Jahre ist wirklich schon lang. Okay, yeah. Aber im Gefühl noch nicht so mega lang. Auf jeden Fall haben sie dann ein Konzert gegeben im Dolder zu Zürich. Also draussen hat es Stars at Sunset, hat das früher einmal geheissen, das Festival, wo mittlerweile einen neuen Namen hat. Und dann sind die Backstreet Boys gekommen. Und ich meine, das ist für uns so, oh mein Gott, was? Ja. Und das war für uns klar gewesen, dort sind wir mit dabei, und zwar in der ersten Reihe. Und da haben wir unsere Tickets gekauft. Und es ist wirklich ein fantastischer Abend. Es war so ein geiler Abend gewesen, perfekter Sommerabend. Die ganz grossen Backstreet Boys Hits. Also es ist so, ich bin nachher ganz beseelt gewesen und ich muss dann auch ein bisschen brüllen. Weil das, ich finde, das ist einfach
bin
so...
Bin ich, bin Emot- sie da, weißt du?
Stars in Town, Schaffhausen. Aber das ist doch... Und warum hast du brüllt? Willst du dich auch
einfach... Nein, ich bin so fasziniert. Wir haben so spontan entschieden, dass wir dort an das Konzert gehen. Und ich habe irgendwie so erwartet, dass ich für ein, für zwei Songs oder so mitgehen kann. Ich habe jeden Song habe ich mitsingen und ich bin irgendwie so gesehen, oh mein Gott, das ist meine ganze Jugend. Ich habe das irgendwie gar nicht so präsent gehabt.
Eben. Und gut, man muss sagen, ich habe dich auch noch vorher abgefüllt mit Skinny Bitches.
Das hat vielleicht auch noch
geholfen.
Das hat vielleicht auch noch geholfen.
aber das ist doch dann, oder? Du verbindest doch dann so viel mit diesen Songs. Also so viele Erinnerungen, die irgendwie raufkommen. Und das sind bei mir halt Backstreet Boys, weil wir die halt auch irgendwie so viel gelost haben, früher auch die Shows gemacht haben bei uns im Partyraum, wo wir hatten bei uns daheim. Und ich habe jetzt einen Partyraum gehabt. Ich bin ja in so einem umgebauten Bauernhaus gross geworden. Und wir hatten einen riesen Schopf mit Zeugs und Sachen drin. Und dann hat es nebendran eben so einen Partyraum gehabt, wo wir immer sehr gerne unsere Sachen aufgeführt haben. Das Problem war, es hat einfach wahnsinnig viele grusige, grosse, schwarze Spinnen dort innen gehabt. Weil es war gerade so am Wachen. Drum, aber dort haben wir auch die Shows gemacht und dann sind wir an das Konzert im Dolder oben und das ist einfach so gut gewesen und dann haben wir gewusst, okay, sie sind am anderen Tag, sind sie in Locarno am Moonstars.
Nein, dann sind da wie so Groupies denen noch.
Wie so Groupies denen noch gereist. Wow. Aber man muss sagen, wir haben sehr lange nicht gewusst, zählen wir nicht.
Ja.
Manchmal so ein bisschen... Unsere Generation, Entscheidungsschwierigkeiten, dort sind sie zum Tragen gekommen. Wirklich, bis etwa um 2 am Nachmittag haben wir das dritte Hoch, haben wir telefoniert und immer wieder uns austauscht. Komm, wir gehen. Oh nein, es lohnt sich voll nicht. Komm, wir gehen. Ja, nein, vielleicht doch nicht. Und irgendwann habe ich gefunden, weißt du was?
Jetzt
gehen wir.
Ab die Post.
Ich hole euch, habe gesagt, ich hole euch irgendwie 3/4 Stunde, sind parat. Dann sind wir mit dem Auto dort oben gedüsselt, irgendwie ohne Verkehr durchgekommen, wie auch immer das gegangen ist. Kurz vor 8 Uhr dort eintrudelt auf der Piazza Grande und uns noch Tickets geholt an der Abendkasse. 3 Stunden lang voll Haaren abgegangen, um 11:30 wieder abgefahren und um 3:30 am Morgen wieder zurück in der Deutschschweiz gewesen. Und ich war so müde gewesen auf dem Weg. Ich hatte eine Kollegin von mir nebenan gehabt, wo ich gesagt habe, egal was passiert, du musst jetzt einfach... Die eine Kollegin, die in dieser Nacht noch Geburtstag hatte, also was 12 Uhr geworden ist, vor dem 12 Uhr hat die schon geschnarchelt hinten hin. Also wir sind kaum im Tessin abgefahren, hat die schon gepennt hinten hin. Und dann habe ich zu der anderen Kollegin gesagt, egal was passiert, du musst jetzt einfach Von da, bis wir daheim ankommen zu Baden, musst du mich wach behalten und mit mir reden. Ich weiss nicht, über was für Scheiß wir alles geschnürt haben, nur, dass sie mich wach behalten kann. Und sie hat mich die ganze Zeit mit Pringles, mit Chips gefüttert unterwegs. Genau.
Das hilft. Aber wieso sind wir jetzt auf das gekommen?
Stimmt, wieso sind wir auf das gekommen? Weil es gibt eine neue Boyband-Doku auf Netflix, die ich entdeckt habe, und zwar von Take That.
Take That ist auf mein erstes Konzert.
Was?
Aber eins von meinen ersten Konzerten, die ich gesehen habe im Hallenstadion.
Wirklich?
Ja, und ich habe nichts mit dieser Band am Hut gehabt.
Hey, aber in welchem Jahr? Oder wie alt bist du bei ihrem Konzert?
Ich weiß es nicht.
Ein Baby?
Nein. Es ist, nein. Es war im Hallenstadion. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich so eine. Ich müsste 11 gesehen sein, vielleicht.
Okay. Gut,
so
stimmt, die sind dann auch, die sind, wo der
Robbie. Ja, es ist schon wieder ein
Comeback.
Ein Comeback gewesen, genau. Ich bin, glaube ich, 11 gesehen. Ja. So also 11, ohne... 12, so um das herum. Weil ich bin mitgeschleift worden von einer Freundin, wo, und von ihrer Mutter. Mhm. Die haben wieder noch ein Ticket übrig gehabt, und dann haben sie mich mitgenommen. Ich habe, glaube ich, bis dato nichts von Take That gewusst, gehört, was auch immer. Und dann habe ich das mega cool gefunden, ich weiß noch. Und es hat aber auch ganz viel, das ist mir dort schon aufgefallen, ich habe den Altersdurchschnitt wahnsinnig weit abgezogen, weil es sind alles so Frauen gewesen, um die 30, 40.
Was?
Die voll Hahnen abgegangen sind.
Ja. Schon so alt, oh
mein Gott. Nein, aber das war für mich einfach so gewesen, ja, also ich bin damit Abstand die Jüngste.
Okay.
Mit 11?
Ja!
Ja?
Ich habe es verstanden.
Okay, super.
Ja, ich hab's verstanden.
Hast du dich jetzt schon wieder schüch angegriffen gefühlt?
Ja.
Aber ja, das ist jetzt, du bist ja dort auch noch, wenn bin du 11 warst.
Wo du 11 warst, bin ich 11,5 gewesen.
Ja, genau.
Aber auch Teenager.
Okay, aber hast du jetzt die Dokumentation geschaut, oder wie?
Genau, jetzt habe ich die Dokumentation geschaut, und es geht jetzt so ein bisschen, also die Band gibt es so irgendwie seit 35 Jahren, und es ist wirklich auch ein Doku, wo man sehr gut schauen kann, wenn man jetzt findet, so, ich kann überhaupt nicht anfangen mit Boybands. Am Anfang siehst du sie mit so Auftritten, die haben vor allem in so Gay-Clubs haben sie erste Auftritte gefeiert, habe ich zum Beispiel nicht gewusst, und es sind dann so irgendwie nah bis nah immer sind die Bühnen noch grösser geworden, die Fans haben sich irgendwie multipliziert innerhalb von, stimmt das, multipliziert?
Mhm.
Gut.
Ja, was du meinst?
Ja, weil ich und Mathematik sind keine Freunde.
Solange ich Subtra hier.
Also ich kann da mit Fremden wieder um mich schlagen. Okay. Und es ist einfach unhure schnell gegangen. Und ja, die Doku zeigt so ein bisschen, wie sie unglaublich unter... Also sie haben zwar auf der einen Seite so dermassen Erfolg gehabt, halt etwas, wo ganz viele von diesen Künstlerinnen und Künstlern passiert, die so schnell ins Rampenlicht kommen. Mhm. Aber auch wahnsinnig fest mit dem zu kämpfen gehabt. Also der Robbie Williams, der erzählt von seinen Alkoholproblemen, die er hatte, Depressionen, die er zu kämpfen hatte. Also irgendwie, da hat es Nacht gegeben, wo er irgendwie die ganze Flasche Wodka geleert hat in einer Nacht. Und
also ist der Robbie Williams auch ein Teil von dieser Doku?
Genau.
Weil der ist ja nachher beim Comeback nicht mehr dabei gewesen.
Genau, ist beim Comeback nicht mehr mit dabei gewesen, ist jetzt aber auch Teil von dieser Doku, genau, von dieser Bandsentstehung, wie sie damals zusammengewürfelt wurden, sind eben so mit dem grossen Traum quasi von der Boyband. Sie sind ja, man hat sie quasi castet, weil man wie ein europäisches Stück hat wollen zu New Kids on the Block, wo damals sehr erfolgreich gewesen sind in Amerika, und man hat gefunden, man möchte quasi auch so eine Boyband kreieren für den europäischen Markt, den europäischen Raum, genau. Und ja, es ist sehr, sehr spannende Doc. Es sind drei Teile, je irgendwie um die 50 Minuten rum, wo man so sieht, wie die Band entstanden ist, aber auch wie zerrissen, dass sie dann geworden ist im Verlauf von diesen Jahren, und jeder Einzelne irgendwie so mit seinen bösen Geistern, sage ich mal, zu kämpfen gehabt hat.
Ich mag mich noch gut erinnern, ich habe einmal zu 70 Jahren Schweizer Fernsehen, habe ich eine Sendung moderieren, und dort sind ganz viele Clips gezeigt worden, eben aus dieser 70-jährigen Fernsehgeschichte.
Mhm. Ah, das ist Sandra Studer ist
genau,
im Studio.
Genau, ist Gast, sind Max Sieber, ehemaliger Fernsehproduzent.
Hat Regie gemacht, zum Beispiel bei Benissimo.
Und bei der Mondlandung.
Ah, stimmt.
Und in diesem Setting eben sind ganz viele Clips gezeigt worden aus dieser Fernsehgeschichte. Unter anderem ist der Clip gezeigt worden von der Benissimo-Sendung, wo Take That das allererste Mal quasi auftreten sind. Und dann siehst du wirklich, es ist göttlich. Also das kann man sich noch anschauen, wenn man das wahrscheinlich googelt, kommt das gerade Benissimo, Take That. Ich weiss ein Jahr ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es muss irgendwo in den 90ern gewesen sein.
Es muss ganz sicher in den 90ern gewesen
sein. Und es ist so göttlich, weil du hast wirklich eine Horde kreischender Mädchen vor dem Fernsehstudio, also am Leutschenbach dort, und die gehen ab, wirklich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die dort ausgelöst haben. So
1995, krass. Und es gibt, also, ich kann es googeln, es ist gerade das erste Video, es heisst «Take that Hysteri im Benissimo».
Hysteri, genau, und zwar die Hysteri trifft es wirklich, weil es ist wirklich ab, also jenseits, aber es ist so lustig und irgendwie so schön, dass, ja, ich weiss nicht, wer löst das heute noch bei den Jungen aus? So eine Massenhysterie?
Ja, vielleicht noch, weiss auch nicht, Taylor Swift.
Meinst du?
Ja,
ja, vielleicht.
Vielleicht schon ein bisschen.
Ja, vielleicht.
Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin wie fast ein bisschen zu jung, habe ich das Gefühl, für Take That. Ja. Ja, die sind wie gerade so vielleicht 2-3 Jahre zu früh erfolgreich geworden. Aber ich habe Take That kennengelernt, oder also einfach die Musik von Take That, wegen der Mami von meiner Nachbarsmädchen.
Ah, weil? Was?
Ja, wir sind jetzt in einem Zweifamilienhaus gross geworden und in der einen Haushälfte haben Severin und Dominik gewohnt. Also Severin ist auch heute noch sehr gute Freundin von mir, wir sehen uns immer noch sehr regelmässig. Wir sind sehr eng zusammen aufgewachsen, dadurch, dass wir halt wirklich so in direkter Nachbarschaft gelebt haben. Und ihre Mami war unglaublich Take-Dad-Fan. Und ich weiß nicht, vielleicht ist sie im 95 damals auch, hat sie auch zu diesen kreischenden Fans gehört, die vor dem Fernsehstudio gestanden sind. Aber ich weiß noch, wo, und das ist gerade bei Take-Dad so die erste Band, die ich bewusst wahrgenommen habe, die sich dann wie aufgelöst hat, wo ja irgendwie. Also, Jesus Gott, dass also die Leute irgendwie, glaub, mit Selbstmord gedroht haben und die Fans wirklich also völlig übergehakt sind und in Tränen aufgelöst sind, wegen der Trennung von dieser Band.
Ja.
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich dann nie wirklich, also ich bin schon immer Fan gewesen, aber nie so fest Fan, dass ich dann gefunden habe, ich möchte weiterleben.
Nein. Und weißt du, wo ist das dann auch so gewesen, so ein bisschen in meinem Breitengrad, wo ich aufgewachsen bin, bei Tokyo Hotel?
In deiner Breite gerade?
Ja, nein, aber so ein bisschen in meinem Umfeld ist das einfach, das ist so eine wahnsinnige Faszination dann plötzlich geworden. Und dann hat es wirklich Leute, ich habe Mitschülerinnen gehabt, die komplett überdreht sind. Wirklich komplett. Und andere, die das ja das Allerschlimmste gefunden haben, wo je existiert. Also das so viele Emotionen hat das, hat die Band können auslösen. Und ich finde das schon wahnsinnig faszinierend, was möglich ist oder was man kann auslösen bei Menschen nur durch Musik und eine raffinierte Konstellation von Menschen.
Ich glaube, sie sind ja dann sogar auf Amerika geflüchtet, weil die Leute angefangen haben, in ihrem Garten zu campieren, oder?
Ja.
Also,
das
will man ja wirklich nie in den Sinn kommen, bei irgendjemandem im Garten campieren.
Nein, das müsste jetzt also wirklich auch nicht sein. Okay, aber wo kann man die Take That Doku schauen?
Die kann man auf Netflix schauen. Ist seit dieser Woche, seit dem 27. Ist die draussen und ist wirklich auch sehr spannend für Nicht-Fans, für Leute, die jetzt nichts mit Boybands am Hut haben, weil man so ein bisschen, einfach auch die menschlichen Beziehungen, die psychische Belastung von dem Raum, der Wahrheit, die wir irgendwie an die jungen Männer hatten. Also, ich meine, der Robbie Williams war noch ein Bub.
Geil, das ist krass.
Das ist wirklich so.
Aber der ist nachher auch so wahnsinnig erfolgreich geworden als Solo-Artist. Der ist so ein bisschen der Harry Styles von Take That geworden, nicht?
Ja, schon ein bisschen. Voll. Und sie sind ja immer noch das Dritte mittlerweile, nur noch, wo sie schon lange wieder zusammen unterwegs sind und auch dieses Jahr wieder auf Konzerttour gönnt. Und deswegen habe ich so, ich habe sie jetzt noch nie live gesehen und wäre schon etwas, wo ich gerne mal würde schauen. Ich kann mal aufnehmen.
Ich liebe den Robbie Williams schauen.
Den habe ich schon genug manchmal gesehen.
Genau. Aber einer geht noch.
Einer geht noch. Gut.
Und sonst, umtrieben diese Woche, hat mich noch etwas. Und ich nehme an, das hast du auch mitgekriegt. Ich mache jetzt ein bisschen das Fass auf den Fall Sanja Ametti.
Ja, wo die Woche der Prozess war.
Richtig. Und Sanja Ametti ist ja Politikerin, eine Schweizer Politikerin, GLP zumindest gesehen. Und bei der
Operation Libero.
Genau, Operation Libero dabei. Und sie hat im Jahr 2024, im September, hat sie einen Instagram-Post abgesetzt, wo wahnsinnig viel Furore gesorgt hat. Sie hat zwei Bilder gepostet. Eins, wo man sie sieht beim Schießen. Und das zweite Bild, wo man sie, oder wo man gesehen hat, auf was sie geschossen hat, und zwar ist das ein Bild gesehen, also ein Bild aus der Kunst, also ein Kunstwerk quasi, wo Maria und das Jesuskind abgebildet gesehen sind. Ja. So. Sie hat, glaube ich, etwa 20 Mal auf das Bild geschossen. Mhm. Entsprechend hat das natürlich eine Wahnsinnsreaktion ausgelöst von Entrüstung darüber, dass man auf so eine religiöse, also auf religiöse Figuren schießt.
Ja.
Zu Recht, finde ich. Also ich habe das damals auch gesehen und dachte, das ist jetzt auch geschmacklos oder sehr, sehr grenzwertig. Und sie hat das offenbar dann auch eingesehen, hat es einerseits gelöscht und hat sich auch dafür entschuldigt. Und mit dem ist es dann aber nicht erledigt gewesen, sondern dann ist eine riesige Welle eigentlich ausgebrochen und über sie hineingebrochen. Ich weiß nicht,
Max. Also ist so gegangen, dass sie Polizeischutz genau. oder Personenschutz hat müssen also in Anspruch nehmen.
Sie und ihre Familie
nehmen.
Haben Morddrohungen gekriegt. Ja. Sie, es hat, die SVP hat sie angeklagt und auch noch ganz viele Privatkläger und Privatklägerinnen.
Mhm.
Und es ist eine riesengroße Mediengeschichte geworden. Ich weiß nicht, magst du dich noch erinnern, wie das damals, wie das damals war?
Ja.
Gut. Und das hat sich jetzt über, ja, über, die, über das letzte Jahr eigentlich gezogen.
Sie hat dann auch damals den Job verloren.
Sie hat den Job verloren, sie ist zurückgetreten, sagen wir so. Sie hat,
also zurückgetreten von den politischen Ämtern, aber sie hat dann nebenbei noch in einer Werbeagentur.
In einer PR-Agentur hat sie noch geschafft, genau, hat den Job auch verloren. Sie hat eigentlich durch den Fehler, den sie dort begangen hat, alles verloren, was sie ausgemacht haben, einerseits, oder ausgemacht hat, einerseits als Privatperson irgendwo, also ja und nein, also einfach ihren Job, aber auch halt ihre ganze öffentliche Person.
Ja.
Ich habe irgendwie so jetzt durch das, also sie ist jetzt verurteilt worden und zwar zu einer Geldstrafe und ich habe wie das ganze, der ganze Prozess, der hat bei mir so wie ein wahnsinnig ungutes Gefühl hinterlassen. Und ich habe mir mal überlegt, was es ist, weil, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass das, was sie damals gemacht hat, nicht okay war. Und
einfach auch nicht, ein bisschen dumm, dass man es postet,
ja, also einfach auch, also
weil wir gar nicht darüber diskutieren.
Ja, aber das, was es nachher mit sich gezogen hat, oder das, was nachher daraus gemacht worden ist, ist so, das ist so in keinem Verhältnis mehr gestanden. Und ich habe mich einmal gefragt, warum das bei ihr so krass war, warum da so eine krasse Reaktion kam. Weil bei mir sich irgendwie halt auch das Gefühl eingestellt hat, dass der Grund, warum man so intensiv reagiert hat auf sie, nicht war, weil man sich in seiner Religiosität angegriffen gefühlt hat. Weil ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass jetzt niemand wirklich davon ausgegangen ist, dass sie irgendeine Gegnerin von der christlichen Religion war durch diesen Post.
Ja.
Sondern, dass sich durch den Fehler von dieser Frau eine Chance ergeben hat auf einen jungen, schönen,
erfolgreiche,
intelligente, links, also politisch linke Frau mit ausländischem Namen umzuhacken. Oder es ist
sie
zu wenig.
Zerstören,
sie
eigentlich.
Zerstören, ja. Sie ist wirklich.
Das wird sie das Leben lang wird sie das nie mehr wegbringen.
Also, der Point of No Return ist erreicht.
Also, du wirst in den, auch in 20 Jahren wirst du wahrscheinlich den Namen noch mit dem in Verbindung bringen.
Mhm. Das ist ja so. Und ich habe das so krass gefunden, weil während man dieser Frau jetzt wirklich alles weggenommen hat, was man ihr wegnehmen kann, nachdem man ihre ganze öffentliche Person zerstört hat, haben wir gleichzeitig, und ich weiss, das ist jetzt ein Beispiel, wo vielleicht, ich komme oft mit dieser Figur, aber es macht mich halt einfach gleich immer wieder sauer, wenn ich es sehe, haben wir in einem Weissen Haus in den USA, haben wir einen Mann, der ein verurteilter Straftäter ist, der anderen Menschen etwas zu leid getan hat, körperlich etwas zu leid getan hat, verurteilt worden ist, wo ein Stuss nach dem anderen rauslässt, wäre man wahrscheinlich froh, wenn er einfach nur auf ein religiöses Bild schiessen würde. Also weißt, es steht so krass in keinem Verhältnis, welche Reaktionen man generiert, wenn das Ziel eine Frau ist, und eine Frau mit ausländischem Namen sowieso schon. Mhm. Es sind dann so Sachen gekommen, wie man hat, man hat sie als Muslimin bezeichnet, sie ist Atheistin, ja, also sie hat keine Religion.
Sie hat ja nachher dann hat sie quasi kein Statement abgegeben vor den Medien nach der Verurteilung, ja. Weil das Medieninteresse natürlich gross war an dem Tag. Sie hat einfach einen Stuhl aufgestellt vor dem Kunstmuseum in Zürich mit einem Skript, wo sie quasi eine schriftliche Erklärung abgegeben hat. Mhm. Und dort dann auch gesagt hat, eben quasi, die öffentliche Figur Sonja Ametti muss sterben.
Genau. Und ist auch gestorben.
Dass sie wieder quasi ein neues, in Anführungszeichen, normales Leben kann führen in Zukunft.
Und all das wegen einem geschmacklosen Instagram-Post. Ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht richtig in Wort fassen, was es mit mir macht, aber es gleicht für mich so eine, die Härte, Entschuldigung, ich sage es jetzt, was ist, der Rassismus. Ich finde, das steht einfach, wie gesagt, es steht in keinem Verhältnis. Und ich frage mich einfach, warum wir das mitmachen als Gesellschaft und warum wir das auch nicht erkennen. Und es ist auch etwas, was ich finde, passiert oft mit Frauen, die es wogen, einen Fehler zu machen in der Öffentlichkeit. Ja. Es lenkt für Frauen in der Öffentlichkeit manchmal auch einfach schon nur unsympathisch zu sein. Also es ist jetzt vielleicht ein weiter Sprung, aber mich triggert das zum Beispiel immer ganz hart, wenn es um Meghan Markle geht.
Ja.
Das ist ja auch eine Frau, die Gemüter erhitzen sich ab ihr. Man enerviert sich. Ich habe Leute hören sagen, ich hasse diese Frau. Es gibt wirklich so viele Emotionen.
Die Leute haben eine Meinung über eine Person, die sie ja nicht im Ansatz kennen.
Das ist im Fall egal.
Ja, ich weiß, aber das ist ja schlimm.
Das ist der erste Teil von dem Ganzen.
Ich hasse die Frau. Also,
ja, ich hasse die Frau, aber auch wo kommt der Hass her? Die hat ja niemandem etwas, die hat niemand ermordet. Die hat niemandem physisches Leid zugetan. Sie wogt es einfach, in aller Öffentlichkeit unsympathisch zu sein. Mhm. Und das lenkt, damit wir jemandem quasi den Tod wünschen. Mhm. Und ich finde das so krass. Also da müssen alle sich mal ganz stark reflektieren, warum das so ist. Und es tut mir wahnsinnig leid für Sonja Ametti. Ich habe sie persönlich nicht gut kennt. Ich habe eine Interaktion mit ihr am Lugano Film Festival vor 1-2 Jahren, eigentlich kurz bevor das passiert ist,
ja.
Habe ich sie kennengelernt. Und zwar bin ich damals mit dem einen Redaktionskollegen, mit dem Sandro, lieber Grüß an der Stelle.
Wenn du mit ihm unterwegs bist, ist immer Chaos vorprogrammiert.
Aber auch so lustig. Aber wir sind auf jeden Fall mit einem so einem kleinen SRF-Auto, damals sind wir auf Lugano Berichterstattung machen, die ganze Woche für unsere Sendung. Und das war sehr anstrengend gewesen, weil wir halt jeden Tag mindestens einen Beitrag rausgehauen haben und halt auch immer haben filmen müssen und Sachen und schneiden. Und unter anderem haben wir von irgendeinem Apero von Filmschaffenden haben wir einen Beitrag gemacht, wo sie anwesend war.
Ja.
Und es war ein ultra heißer Tag. Es war sowieso die ganze Zeit dort wahnsinnig heiß, irgendwie gefühlt 40 Grad. Und wir haben gedreht und haben gewusst, wir müssen jetzt so schnell wie möglich zurück ins Hotel, damit wir können schneiden und den Beitrag auf Zürich schicken, damit er über ein Sender kann. Und dann sind wir zurück zum Auto gelaufen, nach dem Apero, und sind am Roger Döweck, also dem ehemaligen Fernsehchef, und der Sonja Ametti vorbeigelaufen, die dort irgendwie auch gerade richtig heim haben wollen. Sie war vom Monte Verita gewesen, genau. Und sie haben keine Mitfahrgelegenheit gehabt, respektive der Bus ist irgendwie nicht gefahren. Und dann habe ich grosszügig angeboten, dass sie doch mit uns mitfahren, mit unserem SRF-Auto. Ich dachte, Service Public, kommen wir mit, wir nehmen euch mit ins Café, oder? Und sie, ja, super, mega cool, danke
vielmals. Für etwas zahlen wir ja sehr dafür, dass wir euch mitnehmen.
Hey, und dann stiefeln wir zu diesem Auto und haben einfach eine riesen Platte und sind mit diesem Auto noch ganz lang gar nicht hinzukommen. Und sie sind dann so gewesen, danke vielmals für das Angebot, aber wir müssen eine andere Lösung finden. Tschüss, das war meine Interaktion mit der Sonja.
Okay, wow.
Und ich habe ihre Arbeit verfolgt und so, aber sonst habe ich mit ihr nicht viel zu tun gehabt. Das ist wirklich so etwas, also wünsche ich wirklich einfach niemandem.
Und wie gross muss auch der Frust sein bei diesen Menschen, wo, weißt, quasi
das
so
ist
die,
so böse.
Die,
das ist
die
so
Hetzjagd,
böse.
Eben auch bei der Meghan
Markle. Es ist eine Hetzjagd, ja, ist es ist richtig. Einfach wie so, sie ist so zum Abschuss freigegeben worden. Das ist so richtig, und das pun intended in dem Zusammenhang, aber es ist wirklich so, Es war so böse. Mhm.
Aber ja, das sind die ganz vielen frustrierten Menschen, die es gibt auf dem Planeten. Das fängt im Kleinen an, haben wir schon so manchmal besprochen in den Kommentarspalten unter irgendwelchen Berichten. Und das ist sehr schade. Wenn wir es mit etwas Freudigem abschließen, was freust du dich in den nächsten Tagen?
Ich in letzter Zeit einfach immer stimmig
du kommst immer mit den Downer.
Es tut mir wirklich mega leid, ich will das nicht machen, aber ich finde es halt einfach wichtig, dass wir schnell darüber reden.
Yep.
Ja.
Was erwartet dich in den nächsten Tagen? Was freust du dich?
Hey, ich mich erwartet einerseits, ich freue mich sehr fest, ein Kollege von uns hat ein Pub-Quiz, den er organisiert.
Und ich kann leider nicht dabei sein.
Ich weiss, ich freue mich sehr fest, dort dabei zu sein. Und ich gehe auf Schneewanderung.
Was?
Ja.
Hat es irgendwo genug Schnee für eine Schneewanderung?
In Bern-Oberland. Erzähl dann mehr.
Gut, ich bin gespannt wie ein Pfeilbogen.
Ja, und bei dir, was steht da?
Ich freue mich auf jetzt endlich die Premiere vom «Ewige Liebe»-Film.
Da kann ich leider nicht dabei sein.
Ja, genau, wo Mitte Woche wird stattfinden in Zürich. Wo ich mich mega darauf freue. Ich habe das Musical damals etwa 6-mal gesehen, glaube ich. Weil ich es so grossartig gefunden habe und bin mega fest gespannt auf den Film
mit Luca Hänni.
Genau, Luca Hänni, wo sein Schauspieldebüt gibt. Susan Kunz, wo auch wird mitspielen, Pasquale Aliardi. Und ich freue mich extrem auf die Premiere einerseits. Und zum anderen darf ich dann am Freitag, gibt es in der Schweiz so ganz viele Vorpremieren, wo der Film schon gezeigt wird, wo der ganze Cast vom Film mit dabei ist. Ein so einer Vorpremierenabend darf ich moderieren am 6. Februar, wo wir so eine ich glaube wirklich mit so einem Garten von Kino zu Kino fahren in der Ostschweiz mit dem ganzen Cast und auf das freue ich mich wahnsinnig fest. Ich bin gespannt, wie wir es machen. Wir sind wirklich 4 Kinos, irgendwie Winterthur, Frauenfeld, Wiel und St. Gallen.
Wow.
Und also es ist wirklich so, ich glaube, wir gehen auf die Bühne einmal vor dem Film, dann bla bla bla, das ganze Q&A mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und dann geht es gerade ab in Gar weiter zu der nächsten Vorstellung.
Gut, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie das wird.
Werde ich dann sicher nächste Woche davon berichten. Auf das freue ich mich sehr.
Sehr schön. Cool.
Cool.
Dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
Ich glaube auch, mit Tricks und Gags.
Mit Tricks und Gags. Von Jenny und Michel.
Und was?
Von Jenny und Michel.
Sorry, ich höre nicht mehr so gut.
Alles Gute, Perle.
Alles Gute.
Alles Liebe.
Und ist das alles Gute?
Alles Gute.
Das ist alles Liebe, alles Gute
und ein Schmutz auf den Weg. Wow. Ciao.
Oh, ich weiß schon, bevor ich es vergesse, wir haben ein Jubiläum, das ist unsere 30. Folge.
Nein, Happy Birthday. Ja, Happy Birthday. So müde. Das ist ja ganz schlimm. Oh, nein.
Also,
okay.
Danke allen, die bis zu dieser Folge 30 uns auf dem Weg begleitet haben.
Vielen, vielen Dank an all die Perlen da draussen. Ihr sind grossartig.
Hinterlasst uns einen Kommentar. Sternchen, ihr kennt das Prozedere.
Dankeschön.